Deutschlandfunk Interview.
Das Epizentrum der Corona-Krise wird Wuhan genannt, weil die Pandemie in der Stadt mit ihren über 8 Millionen Einwohnern ihren Ausgang genommen hat. Mehr als 3000 Menschen sind in der Region bisher gestorben. Am 23. Januar hat die Führung in Peking die Stadt abgeriegelt und Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt. Inzwischen aber scheint das Schlimmste überstanden. Nothospitäler jedenfalls wurden wieder geschlossen. Die Behörden melden inzwischen nur noch wenige neue Infektionen. Seit den 1950er Jahren ist in Wuhan ein deutsch-chinesisches Freundschaftskrankenhaus angesiedelt, das ein deutscher Arzt im Jahr 1900 ursprünglich in Shanghai gegründet hatte. Co-Präsident der Klinik ist der Mediziner und Medizinethiker Eckhard Nagel. An der Universität Bayreuth leitet er das Institut für Medizin, Management und Gesundheitswissenschaften. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen, Professor Nagel.
Schönen guten Morgen, Herr Barnberg.
Herr Nagel, Sie haben mir gestern Abend in unserem kurzen Telefonat erzählt, dass Sie Ende Dezember zum ersten Mal von Kolleginnen und Kollegen in Wuhan gehört haben, von diesen ungewöhnlichen Erkrankungen. Seitdem sind Sie bis heute im Grunde im Kontakt mit Kollegen dort. Was passiert, wenn ein Krankenhaus mit Corona-Kranken konfrontiert ist? Was haben Sie in diesen Wochen über dieses Thema gelernt?
Ja, zuerst einmal, dass natürlich eine Zunahme einer bisher nicht bekannten Infektion, also eine Zunahme von schwersten Lungenentzündungen für ein Krankenhaussystem, das in Wuhan im Verhältnis wahrscheinlich zu vielen anderen Orten der Welt sehr gut ausgebaut ist, ganz schnell zu einer Überforderung führen kann. Dazu kommt natürlich dann die Unsicherheit der Menschen. Sie haben auf die 8 Millionen Einwohner hingewiesen, die dann alle die Krankenhäuser stürmen. In Wuhan und in China generell gibt es ja keine gute ambulante medizinische Versorgung. Und insofern war das natürlich am Anfang ein Kollaps des Systems.
Und wie hat es sich dann weiterentwickelt, wenn Sie das doch relativ eng mitverfolgen konnten? Hat sich Ihre Einschätzung der Gefahr, die das Virus darstellt, im Kontakt mit den Kollegen in Wuhan mit der Zeit auch verändert?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt jedenfalls für mich persönlich kaum eine Zeit, in der ich mich so häufig geirrt habe im Hinblick auf die Einschätzung einer aktuellen Situation. Am Anfang zum Beispiel die Frage, ja, da gibt es ein neu identifiziertes Virus. Ist es tatsächlich der Ausgangspunkt dieser Erkrankung? Das habe ich zum Beispiel in Frage gestellt. Ich habe auch in Frage gestellt, wie die Übertragungswege sein können. Am Anfang hat man sich ja nicht vorstellen können, dass es tatsächlich von Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern dass es auch einen Kontakt mit der Tierwelt braucht und so weiter und so weiter. Also insofern, glaube ich, hat man beständig gelernt, mit den neuen Erkenntnissen umzugehen und sie bestmöglich für die Patientenversorgung einzusetzen. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage, wie müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses schützen. Auch die haben sich am Anfang natürlich in großer Zahl infiziert und sind ausgefallen, weil man auf diese Situation nicht vorbereitet war.
Das ist ja ein wichtiger, vielleicht der entscheidende Unterschied zu Deutschland, der auf der Hand liegt. China wurde ganz unerwartet getroffen mit einem unbekannten Virus. Kliniken in Deutschland hatten jetzt in der letzten Zeit schon jedenfalls ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten und einzustellen auf das, was da möglicherweise kommen mag. Wie wichtig ist das, wenn bei uns jetzt absehbar auch die Zahlen der Patienten steigen werden?
Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, ein unvorstellbarer Vorteil. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt nach Italien schaut oder in Länder, in denen auf einmal die Epidemie wieder so aufgetreten ist, dass die Vorbereitungen, die man vielleicht hier und da schon getroffen hat, nicht ausreichend waren. Dann ist das Ganze tatsächlich eine Katastrophe. Hier hoffe ich, in Deutschland haben wir uns gut vorbereitet, sehr gut, wie ich finde, in vielerlei Hinsicht. Und wenn jetzt es uns gelingt, die Anzahl der Patientinnen und Patienten kalkulierbar zu halten, dann ist es eine ganz andere Versorgungssituation und natürlich auch eine ganz andere Sicherheit, mit der wir diese Situation überstehen können.
Sie haben gesagt, am Beispiel Wuhan kann man auch sehen, wie schnell ein an sich gut ausgestattetes Gesundheitswesen überfordert sein kann. Das sind natürlich besondere Bedingungen da gewesen. Aber auch für Deutschland erwarten ja viele, dass man sich alle Mühe gibt in den Kliniken und Krankenhäusern, aber dass es sehr eng werden wird und dass möglicherweise die Grenze zur der Belastbarkeit doch schnell erreicht ist. Wie schätzen Sie das, wie das ein, wenn Sie sagen, wir sind sehr gut vorbereitet? Wie schnell, wie kurz ist der Weg zu einer Überforderung?
Also wir haben ja in Wuhan auch gesehen, das Erste, was man getan hat, ist, möglichst alle Patienten die jetzt nicht wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus war, zu entlassen. Das heißt, auch das, was man sogenannt elektiv nennt, also nicht unbedingt sofort als Behandlung im Krankenhaus vorhanden war, dass man diese Menschen nach Hause geschickt hat und dementsprechend Platz geschaffen hat, Raum geschaffen hat. Ein wichtiger Punkt, den wir auch gelernt haben in den letzten Wochen, ist, dass die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein entscheidender Faktor ist, sowohl was die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, angeht, wie auch die Sterblichkeit von Patienten angeht. Das heißt, am Anfang haben die Menschen 12, 18 Stunden in Schichten gearbeitet. Das hat zu katastrophalen Folgen auf den Stationen geführt. Man ist jetzt zu 6 bis 8 Stunden Schichten übergegangen. Und das ist deutlich besser, sowohl für die Angehörigen, also für die Mitarbeiter, wie auch für die Patienten. Und diese Dinge haben wir gelernt. Darauf hat man sich in Deutschland vorbereitet. Und ich hoffe jedenfalls, dass die Anzahl der Patienten nicht so groß wird. Das kann man sich ja so schwer vorstellen. Viele Krankenhäuser haben im Moment relativ viel Platz. Viele Betten sind in Anführungsstrichen leer. Die Leute warten ja in einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise auf das, was da kommen soll. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass die Anzahl der Patienten nicht unübersehbar steigt, sind wir jetzt gut gewappnet auf diese Situation.
Aber wie eine Medizinerin heute in der FAZ sagt, wir wissen nicht, wie groß der Tsunami sein wird.
Genau, das ist ja bei den Wellen ohnehin immer so. Man weiß nicht ganz genau. Aber es ist eben eine ganz andere Situation, ob ich mich auf eine solche Welle vorbereiten kann oder ob sie mich mitten in meinem normalen Alltagsleben trifft. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, mit dem wir hier in Deutschland aus der Erfahrung, die in China gemacht worden ist, umgehen können.
Jetzt lese ich heute im Titel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Eckhard Nagel, Ärzte befürchten Mangel an Intensivbetten. Sehr viel Informationen gibt es dazu nicht, wohl aber den Hinweis, dass medizinische Fachgesellschaften jetzt schon Handlungsempfehlungen schreiben für die Situation, wo man entscheiden muss, wer die dann begrenzten Mittel bekommen wird. Wer wird an ein Beatmungsgerät angeschlossen? Bei wem müssen wir darauf verzichten? Das Wort der Triage aus der Katastrophenmedizin ist seit Tagen ja schon in aller Munde. Ist das Personal in den Kliniken auf so eine Situation eingestellt?
Nein, also ich glaube, das ist eben eine Situation, die wir immer schon haben. Die gibt es ja täglich. Es vergeht in meinem Medizinerleben jedenfalls als Chirurg kein Tag, an dem nicht morgens gefragt wird, gibt es genügend Intensivbetten? Muss unter Umständen ein Patient ausfallen, weil ein anderer noch so schwer krank ist, dass er nicht wie erwartet verlegt werden kann. Und das erleben Patienten dann auch, dass eine geplante Operation zum Beispiel verschoben wird. Ich bin ja eng in der Transplantationsmedizin tätig. Hier haben wir ständig eine Situation, wo wir nicht genügend Organe für zu viele Patienten haben. Und dann müssen wir auswählen, dann müssen wir einen Struktur, einen Entscheidungsprozess entwickeln, mit dem wir dann die wenigen Organe auf die vielen Patienten verteilen. So, und das ist etwas, was jetzt zumindest aus dem, was wir hören in anderen Ländern, bei uns unter Umständen auch sein könnte. Und damit da keine Situation entsteht, die wir nicht wollen und die unseren ärztlichen Behandlungsauftrag auch nicht entspricht, nämlich dass wir zum Beispiel nach Alter unterscheiden oder dass wir nach sozialer Herkunft unterscheiden. Deshalb braucht es eine klare Anleitung, wie man in dieser Situation umgeht. Und das versuchen gerade die medizinischen Fachgesellschaften hier aufzuschreiben und dann auch so handhabbar zu machen, dass man in der Situation richtig entscheiden kann. Und wichtig dabei zum Beispiel ist nur ein Faktor, dass man nicht alleine entscheiden muss vor Ort, sondern dass man es immer in einem Team tut. Wir nennen es Sechs-Augen-Prinzip, also mehrere Leute, die Verantwortung tragen, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass nicht alle Patienten behandelt werden können.
Zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht noch einen Augenblick zurück nach Wuhan und die Kontakte, die Gespräche, die Sie da führen. Dort scheint ja tatsächlich aus medizinischer Sicht zunächst mal das Allerschlimmste überstanden. Spiegelt sich das auch in dem, was Sie von den Kolleginnen dort hören?
Also auch dort ist es jetzt endlich angekommen. Manche Informationen haben wir früher als die Bewohner in Wuhan, dass man eben langsam wieder beginnt, die Ausgangssperre aufzulösen. Und dabei muss man sagen, dass die Ausgangssperre sehr viel strikter eingehalten worden ist, als wir sie in Deutschland hier erleben. Zum Teil eben gar nicht mit der Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Und Sie haben darauf hingewiesen, 23. Januar, also über 60 Tage haben hier viele Menschen in ihren Wohnungen ausharren müssen. Sie sind gut versorgt worden, aber nichtsdestotrotz, der Lagerkoller, von dem wir jetzt alle sprechen, ist da sicherlich in einer ganz anderen Art und Weise eingetreten, als wir das hier kennen. Und nun wird es so sein, dass jeder eingeben muss, wie seine Situation ist, seine gesundheitliche Situation. Das macht man in China heute bei WeChat. Dann kriegt man eine grüne oder eine rote Rückmeldung von WeChat und mit der muss man sich ausweisen. Das heißt, man wird unter Umständen auf der Straße angehalten. Es wird immer noch überall an allen zentralen Punkten Fieber gemessen. Das kann einem auch passieren, dass man kontrolliert wird, völlig unerwartet und Fieber gemessen wird. Das heißt, man tut gut daran, seine Symptome richtig aufzuschreiben. Ja, und dann beginnt man so langsam, zum Beispiel in einer Ambulanz auch wieder zu behandeln, andere Patienten zu behandeln. Normalerweise kommen da bis zu 1000 Patienten an einem Tag. Im Moment sind es 25. Auch daran kann man schon sehen, das geht jetzt alles sehr langsam. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass Jens Spahn versuchen möchte, bis Ostern eine Struktur zu schaffen, wie man umgehen kann mit dem Leben nach diesem Shutdown. Und da können wir von Wuhan natürlich extrem viel lernen, weil in den nächsten Wochen sich zeigen wird, wie man das gut und hoffentlich richtig macht.
Der Mediziner und Medizinethiker Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth, heute hier im Deutschlandfunk. Herr Professor Nagel, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Barnberg. Alles Gute.
Ihnen auch.